Herzlich willkommen zu Angemischt, eurem Podcast für Macher im Gartenanschlussbau. Schön, dass du auch heute reinhörst. Auch heute beschäftigt uns nochmal das Thema grüne Infrastruktur, grün-blaue Infrastruktur heute, aber vor allem eher der Part der grünen Infrastruktur im innerstädtischen, im kommunalen Bereich. Und zwar habe ich dort mit Professor Martin Thieme-Haag von der Hochschule in Osnabrück darüber gesprochen. Er war selber 9 Jahre lang geschäftsführend bei einem Gartenanschlussbauunternehmen, hat dann viele Jahre jetzt bereits an der Hochschule in Osnabrück geforscht, ist Mitinhaber eines Planungsbüros und auch im Präsidium der FLL, der ZTV Wegebau rausbringt, ist also ein echter Experte auf dem Gebiet. Und ich finde, wir haben dort nochmal sehr interessante Themen rausgestellt und vor allem Themen, die auch sehr richtungsweisend werden, glaube ich, in Zukunft, was die grüne Infrastruktur im innerstädtischen Bereich angeht. Viel Spaß mit der Folge. Wenn du Feedback hast, lass es uns gerne zukommen, ob über Instagram oder per Mail. Melde dich gerne und ansonsten viel Spaß mit der Folge. Schönen guten Tag, Herr Professor Martin Thieme-Haag. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Schön, dass Sie heute mein Gast sind hier bei Angemischt. Vielen Dank. Wir wollen heute ja mal ein bisschen sprechen über das Thema Infrastruktur und vor allem grüne Infrastruktur, auch Grünflächen in Kommunen, Grünflächen in Metropolregionen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und vielleicht können Sie einfach mal kurz sagen, was hat Sie dazu gebracht oder was ist Ihre, ja, ich sag mal, wie stehen Sie dazu und wie sind Sie da so in den Bereich reingekommen?
Na gut, reingekommen bin ich über die Familie. Also vor Gespräch haben wir es ja gesagt, dass ich aus einer Gärtnerfamilie komme. Also meine Schwester macht den Betrieb heute, meine Frau ist Landschaftsarchitektin. Irgendwie bin ich da reingewachsen, mangels Alternativen nach der Schule, so muss man das sagen. Naja, und dann lebt man das natürlich. Also über die vielen Jahre, habe ja erst als Galabau-Unternehmer gearbeitet und bin dann 2022 an die Hochschule gekommen. Und früher oder später ist man natürlich hier im Bereich der Landschaftsarchitektur mit dem Thema grüne Infrastruktur beschäftigt. Also das liegt nahe. Ich selber habe Baumschuler gelernt, das heißt, die Pflanze ist mir sowieso eigentlich näher als das Graue, aber wenn wir mal den Galabau als Markt nehmen, ist das Graue ja viel, viel größer geworden als das Grüne. Ja, ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Herrgott.
Durchaus, ja. Ne? Also wenn man das heute so sieht, ich meine, ich glaube, wir erleben alle in den Städten, ob jetzt kleinere oder größere Städte, das Phänomen Schottergärten, was ja teilweise auch kommunal schon jetzt auch angegangen wird. Also bei uns zum Beispiel am Niederrhein gibt es teilweise Förderungen, um so Schottergärten jetzt wieder abzuschaffen, dass da bitte doch wieder gepflanzt wird. Teilweise in Neubaugebieten ist es sogar verboten, so Schottergärten überhaupt anzulegen. Von daher, ja, das Grau ist mehr geworden, aber da sind wir ja auch direkt beim Thema, weil natürlich, wir merken natürlich schon auch in der kommunalen Infrastruktur, gerade natürlich, wenn die Städte was größer werden, wie wenig teilweise die Grünflächen vielleicht geworden sind. Auf der anderen Seite aber auch, wie die Kommunen natürlich nach und nach jetzt aktiv angehen, eben diese Grünflächen auch wieder herzustellen, mehr Grünflächen zu schaffen und so natürlich auch Einfluss versuchen auf Stadtklima zu nehmen. Warum ist das denn oder warum wird das vielleicht so wichtig und was ist da so die Herausforderung, die auf die Kommunen auch zukommt?
Ja, das ganze Thema, wir nennen es hier ja blau-grüne Infrastruktur, weil wir natürlich auch mit Starkregenereignissen immer zu tun haben. Das Thema ist ja nicht eins aus 2026, das ist ja uralt und das stört mich so ein bisschen an der Diskussion. Wenn Sie sich die alten Städte mal, die alten Stadtplanungen von vor 100, 120 Jahren anschauen, dann hatte das Grüne immer eine große Bedeutung. Also jetzt kann man von London und New York, Hyde Park, Central Park, die großen Stadtparks in den deutschen Städten, in Hamburg die Wallanlagen, da kann man, also die Liste ist unendlich. Die stammen ja alle aus einer Zeit, wo das Stadtklima eigentlich viel schlechter war als heute. Nämlich durch die Industrie, die ja so ein bisschen zurückgegangen ist und die auch viel sauberer geworden ist. Aber noch heute wohnt man am Westend der Stadt besser als am Ostend. Das ist irgendwie so geblieben. Das ist ja der Hintergrund, warum Ja, die West Side Story sozusagen. Ja, also der Hintergrund ist eben, dass die rauchenden Schlote der Städte die Luft einfach im Osten ganz schlecht gemacht haben. Und da hat man schon vor 100 Jahren entgegengewirkt. So ein bisschen ist das in Vergessenheit geraten, welche Bedeutung Grün für die Städte ist, eben weil die Industrie aus den Städten raus ist, muss man ja sagen. Und auch weil die Industrie, wenn sie denn überhaupt noch da ist, ja, wirklich sauber geworden ist. Ne? Also ich habe Verwandtschaft im Rheinland, da kenne ich das als kleines Kind noch, dass Waschtage nach dem Wind ausgerichtet wurden, weil sonst war die Wäsche wieder schwarz, wenn man sie von alleine genommen hat. Kennen Sie vielleicht auch vom Niederrhein?
Meine Familie kommt aus dem Ruhrgebiet. Ich selber bin auch in Duisburg geboren. Also ich habe es natürlich selber nicht mehr erlebt. Bin auch am Niederrhein aufgewachsen. Aber die Story ist natürlich von meinen Eltern oder auch vor allem natürlich von meinen Großeltern, die kenne ich ja. Das war wirklich so, ne? Also da hat man die Tage, wie Wäsche getrocknet werden kann, eben danach rausgesucht, wie das eben mit Wind und Industrie passte.
Ja,
Gerade
und
im Ruhrgebiet auch, ne?
wann der Koker läuft oder nicht. Ich
Ja, genau, ja.
komme aus Hamburg, ich kenne das alles nicht so gut, aber von Erzählen wissen wir das. Und da waren eben die Städte einfach grün, weil das Instrument war, ja, die Luft sauber zu halten. Da wurden Feinstäube gebunden. Das ist alles ein uraltes Wissen, was wir haben. Und ich glaube, in den 60er, 70er Jahren ist das verloren gegangen. Einmal war Grün ja immer mit Arbeit verbunden. Also das Erste, was wir heute noch hören, ist, oh ja, wir wollen viel Grün, aber denken Sie dran, auch im kommunalen Bereich, in den Kommunen, wenig Geld, es muss pflegeleicht sein. So, und pflegeleicht ist eben, Sie haben es angesprochen, der Schottergarten. Ob er das wirklich ist, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber auch zupflastern ist auch pflegeleichter. Ist vielleicht nicht so gut für Ihre Industrie, aber es ist so. Und so haben wir uns eigentlich sehr von einer grünen Stadtplanung wegentwickelt. Und jetzt so zu tun, als sei das die Erfindung unseres Jahrhunderts, das stimmt eben nicht. Das finde ich so ein bisschen schade. Thema Dachbegrünung, Fassadenbegrünung im Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, da haben wir in den 90er Jahren schon Dachbegrünungen gemacht. Das ist technisch ausgereift heute. Das ist keine neue Erfindung. Und ja, es gibt leider immer noch zu viele Beispiele, die wirklich, wirklich schlecht sind, wo bei allem Regulativ, was wir in unseren Planungsprozessen haben, die sind ja sehr lang geworden. Die sind sehr demokratisch geworden in vielen Bereichen. Viel mehr Behörden müssen beteiligt werden. Trotzdem gibt es Beispiele wie Gendarmenmarkt ist das bekannteste, was jetzt durch die Presse gegangen ist. Hier in Osnabrück ist es der Ladenhof, wo man eine Dachbegrünung, die wirklich grün war, die kleingliedrig war, daraus hat man einen großen schwarzen Platz gemacht, auch noch schwarz, weil das die Architektur so schön fand, also nicht ganz
Ja.
schwarz, aber so ein Anthrazitschwarz mit so einem Asphaltbelag, mit Kunststoffbeschichtung, ganz edel, ganz fein. Und das ist bei jedem Hitzetag der Hitze-Hotspot in dieser Stadt. Den gab es vorher nicht. Der ist im Jahre 2025 neu gebaut worden. Also irgendwie sind wir da sehr ambivalent unterwegs. Wir reden politisch sehr viel, aber Entscheidungen werden leider Gottes denn doch anders getroffen. Nicht immer, aber immer noch zu oft. Lange
Ja,
Antwort auf eine kurze Frage.
ja, aber ich glaube, das ist ja auch gut, dass man das mal so ausführlich betrachtet, weil ich glaube, man hat ja jetzt auch schon rausgehört, das ist ja auch ein komplexes Thema. Und ich denke, man hat ja jetzt auch schon rausgehört, gerade am Ende Ihrer Antwort, warum das Thema auch so komplex ist und ich glaube, so kompliziert ist, nämlich, dass es halt, wenn man das jetzt mal auf Deutschland vor allem bezieht, ja über die gesamte Republik eben komplett unterschiedlich gelebt wird. Ne? Es gibt halt Kommunen, die da bereits Wert drauf legen, die Förderprogramme vielleicht sogar haben für Dachbegrünung. Ich denke da, soweit ich weiß, an München, die da zumindest teilweise Förderprogramme haben.
Hamburg auch.
Ne? Wie gesagt, wir haben Niederrhein am Förderprogramm eben, um diese Schottergärten eben wieder loszuwerden, sage ich mal, um da wieder einfach Grün und Pflanzen hinzubekommen, während dann ja scheinbar dann andere Städte eben ja aus einer Grünanlage dann doch wieder einen anthrazitfarbenen oder schwarzen Klotz irgendwo hinsetzen, der natürlich die Städte weiter aufheizen. Da sind wir ja auch beim Thema. Sie haben es ja, gesagt, dass das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, aber klar, ist logisch, ne? So Sachen wie der Hyde Park oder, ne, um vielleicht in Deutschland zu bleiben, auch der Tiergarten, die sind ja angelegt worden, weit bevor wir über das Thema Klimawandel und ich weiß nicht, was alles dahinter steckt, ja, angefangen haben zu reden. Die sind ja angelegt worden zu Zeiten, wo man einfach schon eben gesagt hat, wir brauchen eben diese grünen Oasen, sage ich mal, diese grünen Flecke in unseren Großstädten, um eben da nicht nur fürs Klima, sondern auch, ich sag mal, fürs für die Wohnqualität und die Aufenthaltsqualität eben zu sorgen. Und dann ist es ja irgendwo vergessen worden. Und ist das vielleicht dann jetzt die größte Aufgabe, da eben wieder ins Umdenken zu kommen, dass man eben ja jetzt aus anderen Gründen, damals war es eben die Industrie, ne, damals waren es im Ruhrgebiet die Schlote, ne, oder auch anderen Regionen im Erzgebirge, ich weiß nicht was, wo überall Kohle abgebaut worden ist und dann riesen Industrietürme standen. Und heute sind es dann eben, ja, eben die Herausforderungen, die eben das Klima und, ne, wir erleben es gerade, die Hitze mit sich bringt. Aber dass man da eben auch komplett mal wieder in dieses Umdenken reinkommt, weil die letzten Jahre ist es eben sehr auf Architektur und es muss gut aussehen und schön aussehen und pflegeleicht, nicht weiß ich was.
Genau.
Aber vom Prinzip muss man da wieder einen Dreh reinbekommen, oder?
Ja, also das ist ja keine Frage, ne? Also unsere Städte, das wissen wir ja schon lange, je nach Stadtgröße irgendwie so 4 bis 6 Grad wärmer in den Innenstädten als draußen auf dem Land. Das Thema Evapotranspiration, das ist ja immer das so der gärtnerische Fachbegriff, also im Grunde genommen Verdunstung aus dem Boden und über die Pflanze, die einfach einen unglaublichen Kühlungseffekt haben. Also jeder, der schon mal an einem Hitzetag durch einen Laubwald gegangen ist, weiß, wie schön kühl so ein großer Buchenhallenbestand sein kann. Und davon kann man eben viel in die Stadt hineinholen. Aber ich habe ja das Thema Demokratisierung angesprochen und das haben wir natürlich auch an jeder Stelle. Die Menschen wollen ihr Recht auf Mitbestimmung, was sie ja auch haben in Planungsprozessen. Thema Schottergärten haben Sie angesprochen. Da verbieten wir den Menschen etwas, wo sie sagen, warum wird mir das jetzt verboten? Ich habe doch damals ein Grundstück erworben, in der Freiheit machen zu können innerhalb des B-Planes. Also ich will sagen, die Planungsprozesse in der Bauleitplanung müssen die Kommunen eben auch richtig anfassen. Sie hatten es ja anfangs selbst gesagt, bei Neubaugebieten wird es im B-Plan geregelt, wie die Grünflächen, wie die Flächen zu gestalten sind. Und da sind, glaube ich, die Kommunen gefordert, ja, selbstbewusst ihre Bebauungspläne und ihre planerischen Vorgaben aufzustellen. Das Baugesetzbuch ist da, glaube ich, auch nicht das richtige Instrument, weil es natürlich auch urbane Bereiche sind, wo das Grün nicht über pauschale Formeln irgendwie eingebracht werden kann. Also der einzelne B-Plan da und da entscheidet die Politik. Da ist die Planungshoheit in der Gemeinde und sie kann festlegen, wollen wir Schottergärten, das war Ihr Thema, und wollen wir Bäume haben auf den Straßenräumen? Die Menschen lieben ja Bäume. Sie können auf die Straße gehen, fragen Sie 10 Leute, sagen 10 Bäume in der Stadt, das Beste, was es gibt. Ne? Und wenn Sie dann fragen, haben Sie einen vor der Tür, dann sagen Sie, ja, also da habe ich aber für gesorgt, dass der Dreck nicht bei mir vor der Tür ist. Also genau dieses Thema. Wir haben hier bei uns, das ging hier, ich komme jetzt ein bisschen auf Osnabrück, weil ich das über die Tagespresse eben dicht am Leben erlebe. Da wurden Baumhasel in ein Neubaugebiet gepflanzt. Das ist nun schon der kleinkronigste der kleinkronigen Bäume. Also es sind keine Linden, keine Platanen, keine Eichen, keine Buchen, die riesengroß werden. Das ist ein zwergenhaft kleiner Baum. Und die Anwohner Also auch im Straßenraum sind die gepflanzt worden. Und die Anwohner, die frisch ihre Grundstücke erworben haben, sind mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Pflanzung dieser Bäume gegangen. Da würde Ungeziefer angelockt, das würde Allergien auslösen und so. Das können Sie sich nicht vorstellen, was Menschen für Energie entwickeln gegen Bäume. Da denke ich mir, in welcher Zeit leben die? Was wollen sie? Aber vor der eigenen Tür ist es eben schwierig. Und da muss die Politik stark sein und ihre Planungshoheit wirklich ausüben. Sonst funktioniert es nicht. Natürlich auch aufklären, das gehört eben auch zur Politik dazu. Aber es ist tatsächlich am Ende eine politische Aufgabe, zu sagen, wir wollen in der Leitplanung, Bauleitplanung hier bestimmte Standards setzen und die durchziehen.
Wenn man dazu hört, dann hat man fast meine, also ich meine, noch nicht heiß genug in den Städten, ne? Aber
ja, aber die
also das
Geschichten
ist,
gibt es.
Ja, und ich glaube, das ist nur ein Beispiel wahrscheinlich. Da gibt es wahrscheinlich viele, viele Beispiele. Ich meine, gut, es gibt auch natürlich positive Gegenbeispiele. Also ich erlebe es hier bei uns. Da hat die Stadt das quasi freigegeben, dass die Anwohner in manchen Baugebieten, auch unter anderem hier, wo ich wohne, Landscheiben, wo die Bäume drin stehen, quasi selbst pflanzen dürfen. Es wurden kostenlose Bewässerungssäcke ausgegeben, wo quasi die Anwohner selbst mit Wasser füllen können und sich quasi so, wenn sie denn wollen, nicht verpflichten, sondern quasi so sich selber darum kümmern können. Oder ich kenne das auch von Bekannten aus Köln, wo das auch freigegeben ist und wo dann eben nicht jeder einen Garten hat. Ich meine, jetzt hier am Niederrhein bin ich natürlich auch gesegnet, dass natürlich sehr viele einen eigenen Garten haben. Und in Köln zum Beispiel, wo das in anderen Großstädten, wo das eben nicht ist, die quasi diese Baumscheiben ja zu ihrem kleinen Gärtnererlebnis machen, ne? Wo die Nachbarschaft dann diese Baumscheiben eben pflegt und bepflanzt und weil sie eben wahrscheinlich oft nicht mehr als dann einen kleinen Balkon haben. Und das ist natürlich dann auch die positive Beispiele, aber klar, es gibt dann leider auch solche Beispiele, denen man das wahrscheinlich auch dann einfach nochmal was näher bringen muss. Und wenn das nichts mehr hilft, dann wahrscheinlich auch wirklich da irgendwie politisch aktiv werden muss. Da stellt sich natürlich auch die Frage, das muss natürlich aber auch alles bepflanzt werden, es muss alles gepflegt werden. Das wird nicht alles nur der städtische Bauhof hinbekommen können. Welche Aufgabe kann da denn eventuell auch nicht nur, ich sag mal, im Vorfeld, also auch im Aufklären und proaktiv vielleicht auch das ganze Thema angehen, sondern dann auch nachher in der Umsetzung, kommt dem Galabau natürlich, glaube ich, auch durchaus eine wichtige Rolle entgegen, oder was meinen Sie?
Ja, am Ende, das mag der eine oder andere Galabauer vielleicht nicht so gerne hören, aber am Ende ist es ja dem Grün egal, wer es pflegt, ob es der städtische Mitarbeiter oder der Galabau-Mitarbeiter ist. Das Problem ist, es muss Geld dafür da sein. Das ist das Problem. Ob es der Mitarbeiter intern in der Kommune macht oder die Aufträge vergeben werden in den Landschaftsbau, ja, mag Ökonomie eine Rolle spielen, ganz sicher. Da ist der Landschaftsbau, hat da sicherlich Vorteile, wenn es nicht die eigenen Mitarbeiter macht, weil da doch sehr viel wirtschaftlicher, ich muss vorsichtig sein, also es wird jetzt zu weit gehen über Tarifpolitik und da sind die Kommunen manchmal so ein bisschen gehandicapt. Das muss man einfach sagen, der öffentliche Dienst ist da manchmal einfach gehandicapt. Das hat gar nichts, kann man gar keinen Vorwurf machen, das ist einfach das System, was das dahergibt. Aber es muss Geld da sein. Und das ist ja das Problem an diesen ganzen Bundesförderprogrammen, also meine Frau hat ja ein Planungsbüro und wir machen ganz viele Projekte, die alle irgendwie über Förderanträge laufen. Für die Kommunen wird ein Antrag gestellt, gibt es eine Förderung. Dann gibt es maximal die Fertigstellungspflege, Entwicklungspflege, also praktisch die ersten 3 Jahre wird gepflegt und danach ist die Kommune dann auf sich gestellt. Das heißt, wenn die Kommune Grün schafft, wird das Bauen des Grüns noch unterstützt und zwar satt unterstützt mit hohen Förderquoten. Das heißt, sie haben ein hohes Invest, brauchen selber wenig Geld geben, aber mit der Pflege sind sie dann alleine. Und die Situation in den Kommunen ist ja hinreichend bekannt, dass da zu viele Aufgaben, auch finanzielle Mittel knapp sind. Grün ist keine Pflichtaufgabe, also da gibt es keinen Anspruch drauf, dass das Grün sauber und ordentlich gepflegt wird von der Seite der Bürger. Also wird gespart. Das ist das große Dilemma. Es ist jetzt tatsächlich ein Förderprogramm mit Bundesmitteln auf den Weg gebracht worden, wo es um die Optimierung der Grünflächenpflege in den Kommunen geht. Da waren wir jetzt auch so im Vorfeld in der Beratung als Institut mit einigen Kommunen beteiligt. Sehr schönes Programm, um wenigstens mal also eine EDV anzuschaffen, um Mitarbeiter auf den Weg zu bringen, um eine Umgestaltung in naturnäheres Grün zu finanziert zu bekommen. Also wo es nicht immer nur um Neubau geht, sondern wo es um Pflege geht. Das erste Mal, dass letztes Jahr so ein Förderprogramm auf den Weg gebracht wurde. Aber daran krankt es eigentlich. Und Gärtnern kostet Geld. Das muss man sehen. Jeder Baum muss kontrolliert werden. Jeder Baum hat man trockenen Ast. Jeder Baum hat man Probleme in der Stadt. Und das kostet Geld. Und das Geld muss bereitstehen. Daran scheitert es eigentlich. Ich glaube, der Wille ist es gar nicht. Also politisch, in den politischen Gremien, jetzt, ich habe ja dieses Beispiel Ledenhof eben gebracht. Da ist mal was schiefgelaufen. Im Grunde genommen würde ich sagen, die Stadt Osnabrück ist sogar sehr interessiert daran, Grün zu fördern. Also ganz im Gegenteil, das Negativbeispiel ist wirklich die Ausnahme, auch hier in der Stadt. Aber am Ende braucht es Geld, um Grün zu pflegen, weil jeder gute Garten lebt mit der Pflege. Ich glaube, wussten die alten Chinesen so schon irgendwie. Wer glücklich sein will, ein Leben lang muss einen Garten bauen, dann hat er zu tun. Also so, glaube ich, irgendwie in der Art ist das Sprichwort. Ja, und da fehlt es tatsächlich. Also, und Grün bringen keine Einsparungspotenziale. Es kostet im Unterhalt pro Quadratmeter mehr als der Unterhalt einer Straße.
Ganz klar. Also ist scheinbar, also Ihrer Meinung nach noch nicht mal das Problem, dass die Kommunen nicht erkennen, dass da was passieren muss, dass vielleicht auch wieder mehr Grünanlagen und mehr Grünflächen in die Städte muss, auch für das Stadtklima eben und auch um die Aufenthaltsqualität eben hochzuhalten, sondern ist quasi vielmehr das Problem, dass man da auch das Geld zur Verfügung stellt und vielleicht dann auch mal über den Schatten springen muss und über den politischen Schatten springen muss und dann vielleicht auch mal Geld vielleicht von einer Sache, die vielleicht irgendwo nach außen hin attraktiver wirkt, abknapse, um das dann eben da rein zu investieren, weil das ist ja letzten Endes ein Investieren, sage ich mal, in die Zukunft. Ne? Sie haben es ja schon gesagt, 5 bis 6 Grad sind die Städte schon innerstädtisch teilweise wärmer geworden. Ich glaube, jeder kennt das oder erlebt das auch. Ne? Also ich erlebe es fast jede Woche, wenn ich hier im Sommer vom Niederrhein irgendwo zu Kundentermin nach Köln, Düsseldorf oder ins Ruhrgebiet oder so fahre, wo ich mir dann ganz oft, wenn ich da wirklich innerstädtisch dann aussteige, denke so, ist aber noch 3, 4 Grad wärmer, als ich vor der Stunde zu Hause losgefahren bin. Das erlebt man da, das ist ja nicht, das bildet man sich nicht ein, sondern das ist de facto so. Und das Problem wird ja nicht kleiner. Das heißt, man muss es ja irgendwie angehen. Und da scheitert es Ihrer Meinung nach also schon quasi mehr als am Geld als an der Erkenntnis. Also die Erkenntnis, würden Sie sagen, ist größtenteils politisch auch da, nur die Umsetzung hapert.
Ja, genau. Es fehlen die finanziellen Mittel. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Haushaltsrecht. Da bin ich nun nicht der große Profi, aber da gibt es Investitionshaushalt und so ein konsumtiver Haushalt. Und im Konsumtiven, da gibt es einfach zu wenig Förderung, weil da sagt der Bund, der ja die meisten Programme hier in der Förderung auf den Weg bringt. Wir haben ja jetzt ja große Programme, wo man auch jetzt naturnahe Stadtumbau und so wird ja alles gefördert, aber immer nur der Bau, nicht das, was hinten dran kommt. Und das, was wir erleben, das weiß ich eigentlich mit vielen Städten auch schon mal in der Grünflächenpflegeberatung unterwegs. Und in der Regel werden die Flächen immer mehr und das Geld bleibt gleich. Und das ist das Problem. Das wächst nicht proportional zur Fläche mit, ne? Also wir haben in Osnabrück jetzt hier auch die ehemaligen Konversionsflächen, also ehemalige Kasernenflächen, wo Baugebiete entstanden sind, die auch schön grün eingegrünt sind, keine Frage, alles wunderbar gemacht. Aber der Servicebetrieb, so heißt er hier, der dafür zuständig ist, muss das irgendwie wuppen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Ja, und jetzt, wir haben ja jetzt heiße Tage, ne? wird ja auch demnächst veröffentlicht werden. Wir sind ja hier, haben ja wieder einen heißen Sommer. Viele dieser Grünflächen sind eben zurzeit braun. Kein Wasser, gerade also Gräserflächen, Rasenflächen, Biotopflächen, die fallen jetzt braun, was ich gar nicht schlimm finde, weil die kommen auch wunderbar wieder, wenn der erste Regen kommt. Aber sie verlieren eben auch ihre positive Funktion fürs Stadtklima. Also eine braune Rasenfläche im Tiergarten hat eben weniger Kühlungseffekt. So, wenn wir den erhalten wollen, müssten wir wässern. Was ist zurzeit gerade knapp? Wasser. Genau. Also, ja, da sind wir so ein bisschen in so einem Dilemma. Es ist leider so.
Ja, ich, ist ein gutes Beispiel, weil ich es hier selber erlebe. Wir haben auch eine ehemalige Kaserne hier bei uns, die auch dann erschlossen worden ist als neues Wohnquartier, wenn man so möchte. Und da wurde dann auch ein toller See in der Mitte angelegt und da sind Gräser und Bäume und auf der anderen Seite geht es quasi raus in eine große Wiese mit Spielplatz und auch Regenrückhaltebecken in so einer Wiese und also wirklich alles toll geplant. Nur dass der See halt vor sich hingammelt, inklusive der Gräser und allem drumherum, weil man eben ganz offensichtlich eben mit der Pflege nicht hinterherkommt, unabhängig davon, dass es dann eben auch nicht mehr so toll aussieht, wie man sich das mal vorgestellt hat, ist natürlich auch der Effekt dann irgendwo weg, dass da Leute auch, sage ich mal, gerne dann auch spazieren gehen. Ne? Es ist zwar schön angelegt, aber wenn da irgendwie der See müffelt und der See eben nicht da schön vor sich hin plätschert, sondern mehr so eine grün-braune Suppe ist mit braunen Gräsern drumherum, ist dann natürlich auch nicht sehr einladend, um zu sagen, hey, nutz doch hier dieses neue Wohnquartier, geh hier spazieren mit deinem Hund, mit deinen Kids, wie auch immer, ne, nutz den Spielplatz nebenan, sondern ist dann mehr oder weniger auch ausladend. Und da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass ja eben es dann oft eben nicht an der Idee, sondern eben dann an der Umsetzung und vor allem an der Pflege hapert.
Mit dem negativen Effekt beim Bürger, oh, das funktioniert nicht, warum gebt ihr mein Steuergeld hier aus? Es funktioniert ja nicht. Und dann kann das eben auch kippen in eine negative Stimmung zum Thema Grün. Und die können wir nun gar nicht gebrauchen bei der ganzen Diskussion in den Städten.
Nee, ich glaube, es ist unglaublich wichtig eben, dass man, ne, also wir haben ja das Beispiel in Osterbrück gebracht, wo da mit einer unfassbaren Energie kleine Bäume versucht worden sind zu verhindern. Und ich glaube, das ist ja der entscheidende Punkt, dass man das eben in die Köpfe eben der Leute auch reinbekommt, aber auch eben positiv vermittelt reinbekommt, dass es eben A notwendig ist, aber auch B jedem halt zugutekommt, eben gerade den Leuten, und das ist eben, sind immer noch ganz, ganz viele Millionen Menschen in Deutschland, die eben in den Städten leben, ne? Dass es eben die Köpfe reinkommt, dass es nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern dass es dir ja auch gut tut. Ne, in 5, 6 Jahren, wenn wir dann noch wärmer geworden sind in den Städten, ne, dass es dann einfach jede Grünfläche, jeder, ich sag mal, klein angefangen, jeder Balkon, jeder begrünte Kreisverkehr, jede Parkanlage, die gepflegt wird, ja eben dir ganz persönlich zugutekommt im Stadtklima und eben auch für die Aufenthaltsqualität. Da ist man aber vielleicht auch beim Thema, kann man, das ist, wird natürlich jetzt sehr politisch geworden, aber es gibt ja durchaus auch, ich sag mal, Ansätze, ne, wie eben, hat es vorhin schon angesprochen, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, was man ja auch, ich sag mal, klar gibt es auch Förderprogramme, aber natürlich auch in den Städten machen kann als vielleicht privat finanziertes Objekt und das eben mit einplanen kann. Ich habe das Gefühl, es ist schon mehr geworden teilweise, aber sowas kann ja auch durchaus entscheidend eben zur Verbesserung beitragen, würde ich sagen, oder?
Absolut. Also ich kann es tatsächlich nicht verstehen. Ich muss sagen, ich war auch mal in so einer Gruppe, die so ein bestimmtes Produkt für Dachbegrünung vertrieben hat. Also wir waren da sogar irgendwie Mitglied dieses Franchise-Systems. Und ich habe das damals schon nicht verstanden, dass die Städte in ihren Baugenehmigungen Flachdächer für größte Projekte genehmigen. Industriebau, Hallenbau, Logistik, überall. Und die nicht begrünt werden. Also am Gesamtprojekt ist das ja ein minimaler Kostenmehraufwand und ein Gründach bringt ja schon mit wenigen Zentimetern und ein bisschen Sedum, Gräser, Kräuter, 6, 7, 8, 10 Zentimeter. Das ist ja schon unglaublich viel. Für das Thema Wasserrückhaltung, also Abflussbeiwerte gehen nach unten. Also das ist ja schon mal wichtiger Aspekt. Also Starkregenereignisse werden abgepuffert. Wenn Sie eine große Halle haben, die 1 Hektar groß ist, da kommt ja richtig Wasser an. Das wird schön alles in den Vorfluter geleitet. War ja bis vor einigen Jahren sogar noch der Standard. Alles in die Vorflut, möglichst schnell in die Flüsse rein, die dann auch wieder Probleme haben, das aufzunehmen. Das kann ich nicht verstehen, dass das nicht festgesetzt wird. Das verstehe ich nicht. Und so groß kann ein Investor sein, nicht sein, dass er nicht die paar Euro in seinem Invest noch übrig hat bei einer Immobilie, die viele Millionen kostet. Das Gleiche gilt natürlich auch im Wohnungsbau. Wobei, da hat sich, glaube ich, viel getan. Wir haben ja jetzt so, was so jetzt aktuell im Wohnungsbau passiert, so dieses Zwei- und Dreigeschossige, sind wir ja wieder sehr kubisch geworden, also keine Schrägdächer, sondern wieder Flachdächer. Was ich so sehe, die allermeisten sind begrünt. Also da sind wir tatsächlich besser geworden. Das finde ich auch gut und das finde ich auch positiv. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das der Grund ist, aber wenn man solche Gebäude sieht, dann sieht man die grünen Dächer ja nicht. Ne? Da kann man ja nicht
Richtig,
raufgucken.
ja.
Also die
Nee, das
verschwinden
nicht, ja.
ja. Da habe ich also ein Invest, tu was für die Umwelt, tu was für mich, tu vielleicht sogar was für die Gebäudetechnik. Kann man leider nicht rechnen, den Wärmedämmeffekt, aber es hat was mit Kühlung zu tun. Gibt viele positive Effekte, die leider nicht bauphysikalisch gerechnet werden dürfen, aber immerhin. Es gibt was Positives, aber ich kann es nicht zeigen. Und deshalb kommt ja dieses Thema Fassadenbegrünung so in den Vordergrund. Und Menschen, die sich das leisten können, Investoren, die sich das leisten wollen, die zeigen dann lieber ihre grüne Fassade. Aber da bin ich sehr ambivalent. Da kann ich also positive Effekte, ja. Aber das ist das Teuerste, was ich für mein Gebäude tun kann. Die teuerste Glasfassade ist niemals so teuer wie eine gut gemachte Grünfassade. Baukosten gar nicht mal, aber über so einen Lebenszyklus von 20, 30 Jahren gerechnet, ist das so abwegig. Und da bin ich sehr zurückhaltend. Wir haben hier schon einige Studien auch gemacht mit Studenten, die mal sich damit beschäftigt haben, in Seminararbeiten. Und also ökonomisch ist das totaler Quatsch. Da findet man überhaupt keinen, also totaler Irrsinn. Aber schön finde ich eben, dass das ein Statussymbol geworden ist. Das ist ja auch mal was, ne? Ich habe nicht eine Glasfassade, das ist nicht mein Statussymbol, sondern mein Statussymbol ist meine grüne Fassade. Und wenn Sie sich mal in der Republik die Projekte angucken, dann sind das auch Investoren, die das zeigen wollen. Ich kann mir das leisten und ich tue was für die Umwelt. Ob ich das wirklich tue, das weiß ich gar nicht. Da muss so viel Wasser
Deswegen,
rein und
ja.
ich muss ich vorsichtig sein. Das kann ich alles nicht so richtig belegen, aber es ist auf jeden Fall Dinge, die man hinterfragen darf. Aber die machen das eben, die haben das gut in Schuss und sagen, ich kann mir das leisten, ich will das. Und das ist doch positiv, dass wir mit Grün Status machen können. Finde ich stark. Also
Das
mir
ist
gefällt's.
auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, vielleicht muss es auch sogar noch in die Köpfe rein, wenn man da so an privatwirtschaftliche Unternehmen denkt, dass aber ja auch eine Dachbegrünung ja durchaus, auch wenn man es vielleicht auch im ersten Blick eben nicht sieht, ne? Aber ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt, weil wir uns auch mit Tubak beschäftigt haben, dass eben durchaus mehr Unternehmen, und da hatten wir jetzt auch zwei, drei Objekte eben quasi ihre Flachdächer oder auch dann Flachdächer inzwischen geschossen und oder große, ich sag mal, große Balkone, ne? Also ja, keine Balkone, schon sehr große Flachdächer, große Terrassen, wie auch immer, die dann eben auch begrünt sind, aber teilweise dann eben mit Wegen dazwischen, kleinen Aufenthaltsplätzen, sage ich mal, auch für die Mitarbeiter, ne? Das heißt, wo ich dann große Bürokomplexe habe von großen, mittelgroßen Unternehmen, wo man dann eben quasi auch für die Aufenthaltsqualität eben der Mitarbeiter dann eben was sorgt. Das heißt natürlich auch ein Benefit schaffen kann, weil du dich eben nicht gerade jetzt im Sommer eben nicht nur in eine stickige Kantine oder auf einen zugepflasterten, asphaltierten Innenhof pflanzen musst, sondern dich auch mal auf eine Bank vielleicht auf deinem Flachdach, ne, mit ganz vielen tollen Gräsern und Pflanzen, wo dann eben ein kleiner Weg oder eine kleine Aufenthaltsfläche mit zwei, drei Bänken oder einem kleinen Tisch und ein paar Stühlen. Ne? Und das habe ich jetzt festgestellt und vielleicht auch so kann man natürlich zum Thema Dachbegrünung beitragen, dass man eben auch da vielleicht an Unternehmen, Privatunternehmen animiert und eben sagt, hey, du hast hier doch deine Flachdächer, du hast auch auf diesen Flachdächern teilweise Zugang direkt von den Büros. Nutzt das doch für deine Mitarbeiter auch möglicherweise auch für Kunden, ne? Und tu da doch was, als da einfach nur ja, deine Dachpappe aus dem Büro anzustarren, ne? Das kann natürlich auch ein Weg sein, um das Thema dann eben auch zu spielen, obwohl man es eben vielleicht nicht sieht.
Genau, und das sind ja so diese Intensivdächer. Wir sprechen ja inzwischen schon von unterbauten Flächen, also alles, wo irgendwie Beton und irgendwie ein Bauwerk drunter ist. Das ist für die Innenstädte natürlich, also wir reden ja von Verdichtung, also wir müssen mehr Bauwerke auf die Fläche kriegen in den Innenstädten. Und da muss eigentlich die Begrünung von unterbauten Flächen der Regelfall sein. Also wie gesagt, ich komme ja aus Hamburg. Da gibt es ganz viele Bereiche, wo niemand weiß, dass das ein Dach ist. Also Dach in Anführungszeichen, weil es vielleicht auch oft zu ebener Erde ist, aber es ist eine Tiefgarage drunter, und wo nicht der ganze Tiefgaragenbereich mit Hochbau versehen ist, sondern dazwischen Flächen liegen. Und ja gut, aber auch da ist teuer, stimmt, aber städtebaulich natürlich eine ganz wunderbare Sache, haben Sie gesagt. Hohe Aufenthaltsqualität, Kombination von Aufenthaltsräumen, wo denn Ihre Produkte auch gebraucht werden
Auch
und
ja.
eben mit Begrünung. Ja, ist doch alles in Ordnung, spricht ja alles nichts dagegen. Und wo wir dann auch immer automatisch den Kühlungseffekt in den Städten haben, wo jeder sich freut, wenn er sich doch mal im Sommer in den Schatten eines Baumes setzen kann. Die sind im Moment echt viel wert, diese Plätze im Schatten.
Definitiv. Also das ist das ja, ne? Die einen, genau die Leute wahrscheinlich, die eben dann dagegen sind, den Baum vor der eigenen Türe zu haben. Ja, sind dann aber die, die den besten Platz im Schatten unterm Baum wollen, wenn sie durch die Innenstadt schlendern und ihr Eis essen oder ihren Kaffee trinken. Aber gut, das könnte man jetzt auch weiterspielen mit Windrädern. Weiß ich nicht, was bloß nicht vor meiner Haustüre, aber überall anders ist okay, haben möchte ich das. Ne? Das ist,
Genau.
funktioniert natürlich leider so nicht. Ja, ich glaube, da ist es natürlich, wir haben das jetzt schon in den letzten über einer Stunde, glaube ich, sehr gut herausgefiltert. Da ist auch einfach nochmal klar geworden, wie wichtig das Thema eben bereits ist, wie wichtig das Thema ja auch, das ist ein Punkt, den hatte ich mir so vorher gar nicht bewusst gemacht, ne, hatte ich schon gesagt, wie wichtig das Thema ja eigentlich schon früher war. Und eben, das ist eben eigentlich der Punkt ist, dass wir da das wieder viel mehr in Präsenz bringen müssen und wieder viel mehr dafür sorgen müssen, dass es ja eben auch damals nicht ohne Grund angelegt worden ist. Ne? So ein Tiergarten in Berlin, der ist ja damals nicht angelegt worden aus Langeweile und weil man da eben nicht hätte Wohnraum machen können, sondern weil man ja festgestellt hat, dass es eben gut ist für die Stadt, gut ist für die Bewohner, für die Menschen und für das städtische Klima. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, wenn uns das wieder in die Köpfe reinbekommt, das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Dann kommen wir, glaube ich, auch schon langsam Richtung Ende. Wir haben am Ende, da hatte ich es jetzt, fällt mir gerade auch im Vorgespräch gar nicht drauf vorbereitet, aber spontan ist ja manchmal auch mal gut. Nehme ich am Ende immer eine kleine Kategorie, wo wir unseren Gast nämlich fragen, was so über die berufliche Laufbahn das Lieblingsprojekt oder bei Galabauern auf die Baustelle, ne, aber bei Ihnen vielleicht auch irgendein Projekt, irgendeine Projektarbeit oder sonst was im Gartenlandschaftsbau oder im Gartenbau. Dass das Interessanteste oder Spannendste war, was in der Branche, sage ich mal, erlebt wurde. Das kann alles sein. Wie gesagt, kann aus Ihrer Zeit im Gartenlandschaftsbau sein, kann aber auch danach an der Hochschule sein, ein Projekt, eine Baustelle, irgendwas.
Ja, Sie wissen, an Hochschulen sind Projekte ja immer etwas länger.
Kann ich mir
Aber
vorstellen, ja.
ja, klar. Aber mein Kind ist ja hier an der Hochschule die Rasenforschung. Also ich bin ja Baubetriebler, Organisation VOB. Das ist mein Lehrgebiet, das vertrete ich auch. Ich bin da auch als Sachverständiger, mache da auch Beratung. Aber weil ich früher Fußballplätze gebaut habe im Unternehmen, bin ich irgendwie in die Rasenszene geraten. Und die weiß ich auch nicht, die haben mich nicht losgelassen. Und also mein Lieblingsprojekt ist, das haben wir seit letztem Jahr hier, das Kompetenzzentrum Rasenforschung Osnabrück. Das ist so eine Organisationseinheit hier innerhalb der Hochschule. Ja, und das macht mir riesig Spaß. Da sind wir international vernetzt. Ich habe hier zwei ganz hervorragende Doktoranden und auch noch ein paar mehr Mitarbeiter, aber die beiden, die leiten das jetzt so ein bisschen in Nachfolge von Professor Premassing, der ja leider letztes Jahr ganz plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir sind eingebunden mit Nordamerika, mit den führenden Universitäten in Forschungsprojekte und kümmern uns da um Rasen. Wenn man das erzählt, dann schmunzeln die Menschen immer so ein bisschen. Aber wir könnten jetzt noch mal 1,5 Stunden oder noch mal 1 Stunde darüber reden, wie viel Geld die FIFA ausgegeben hat für die Rasen, für die Forschung, wie in den Domes, also in den geschlossenen Fußballstadien zur WM, natürlicher Rasen in guter Qualität funktioniert. Das ist
Gab es
ein
eine ganz
super spannendes
interessante
Thema.
ARD oder ZDF-Doku? Ich weiß es gar nicht. Sportschau, Sportstudio-Doku,
Ja, da
die
war mal
genau
was.
25, 30 Minuten, was für ein Riesenaufwand für diese
Ja.
WM da jetzt in Amerika betrieben worden ist, in diesen unterklimatisierten, fast vollgeschlossenen Arenen eben einen vernünftigen Rasen herzustellen. Ja.
Genau, und wir haben Kontakt mit allen, die das Projekt da bearbeitet haben, und wir sind da eigentlich Teil dieser Szene. Also an der FIFA haben wir jetzt nicht mitgearbeitet, das hätte ich auch nicht gewollt, glaube ich, weiß ich nicht. Aber so, das ist eigentlich so mein Projekt, das können Sie sagen. Ich mache Rasenforschung
Das
zum
ist,
Schmunzeln, aber international ist
finde
das ein
ich,
Riesenthema.
also ich glaube, A, wir haben jetzt, also A, für mich als Fußballfan natürlich ein Riesenthema. Ne? Ich meine, ich erlebe es, ich bin Schalke-Fan, ich erlebe es, ja, es ist nicht immer leicht, aber jetzt gerade geht's. Da erlebe ich es ja auch mit dem rausfahrbaren Rasen, ja, auch wieder immer Thema.
Genau.
Und was da an Rasen schon probiert worden ist in den letzten 25 Jahren, die Arena steht. Aber auch so haben wir jetzt gelernt, die letzte Dreiviertelstunde auch. Eben, wie wichtig eben Rasen und Wiesenflächen ja eben auch in Städten sein können. Aber vielleicht zum Abschluss, das hatte ich mir jetzt vorher gar nicht beschäftigt, weiß ich auch nicht. Aber Sie sagen ja auch, Fußballplätze sind ja logischerweise auch Riesenrasenflächen, also
Ja.
Naturrasenplätze. Ist das vielleicht sogar ein, also wenn ich jetzt ganz viele Jungs frage, mit denen ich mal gespielt habe, oder ich spiele jetzt nicht mehr, aber auch die Jungs, die ich jetzt auf dem Sportplatz immer sehe, die würden auch immer viel lieber auf Naturrasen spielen als auf Kunstrasen. Trägt so ein Fußballplatz als Riesen ja immer gepflegte Wiese, der wird ja nicht braun, der wird ja noch bewässert.
Ja.
Und das ist ja teilweise auch weniger Fußballplätze werden, weil ja weniger Vereine und so weiter und so fort, das ist jetzt ein anderes Thema. Dass so Plätze natürlich auch gerade in Städten dazu beigetragen haben und dass jetzt heute auch oft Kunstrasenplätze eben sind. Da war ein Platz, das war ein Rasenplatz und der ist aber als Kunstrasenplatz jetzt saniert worden. Das heißt, ich habe keine riesen Rasenfläche mehr, sondern eine riesen Plastikfläche in der
Ja,
Stadt.
genau, sie haben einen Teppichboden da liegen. Ja, also auch hier, jetzt kann ich nicht so genau die Zahlen sagen. Das hat die Frau Dr. Kathage hier in ihrer Promotion gemacht, habe ich jetzt nicht so spontan im Präsent. Aber es sind auch große Unterschiede, und zwar nicht irgendwie vorhin 4 bis 6 Grad, sondern eher so 20 bis 25 Grad Unterschied in der Temperatur auf der Oberfläche der Rasenfläche. Das ist bei
Nicht.
diesem Wetter also richtig ein Unterschied. Kunststoffrasenplätze sind ein echter Temperatur-Hotspot, wogegen eben Naturrasen, ich habe den Begriff, ich sage ihn nochmal, Evapotranspiration, ne? Verdunstung über Pflanzen und aus dem Boden, großer Kühleffekt, eher eine Kühlungsinsel sind. Also vom städtischen Mittel geht der Naturrasen runter und der Kunststoffrasen in der Temperatur eben rauf. Aber auch hier, das Thema ist nicht so eindimensional. Es kann jetzt nicht sein, dass wir den Naturrasen, also den Kunststoffrasen rausbringen und alles wieder Naturrasen machen. Da steht ja
Verstehe.
auch eine Nutzung im Winter, in der schlechten
Deswegen
Jahreszeit.
macht man
Es
es ja, ne?
ist
Also.
viel komplizierter als nur dieser eine Aspekt. Aber wenn wir beim Thema sind, dann ist der Naturrasen in dem Punkt auf jeden Fall
Um
vorne.
Gottes Willen. Ne? Deswegen macht man es ja, ne? Also jetzt gerade im Amateurfußball, wo ich dann teilweise auch noch unterwegs bin, auch wenn nicht mehr als Spieler. Was erinnere ich mich damals, als ich als Jugendspieler noch gespielt habe, sind im Winter noch und nöcher Spiele ausgefallen, weil der Rasen eben nicht nutzbar war. Heute können die Jungs quasi durchspielen. Aber klar, das, was selbst wir im Land jedes Jahr erleben, wir haben Samstag mussten die Jungs doch bei 30 Grad auf dem Kunstrasen, weil der Coach gesagt hat, die ersten vier Heimspiele, die wir haben, sind alle freitagsabends, die sind alle auf dem Kunstrasen, deswegen spielen wir jetzt auf dem Kunstrasen, um zu
Ja.
gewöhnen. Das war natürlich ultra heiß. Ich war mal kurz unten am Rasenplatz, ne, da hast du auch gemerkt, also ich hatte jetzt mal den Temperaturunterschied, war jetzt auch mal interessant zu wissen. Merkt man natürlich sofort, wie viel angenehmer es einfach ist, da für die Jungs auch um Naturrasenplatz natürlich zu spielen. Und klar, aber es ist halt einfach in Städten oft so, da war ein Fußballplatz mitten in der Stadt, das war lange Naturrasen und der ist halt als Kunstrasen ersetzt.
Klar,
Ja,
das ist.
bitte.
Nee, ich sag, das ist so, genau. Also irgendwie macht
Ja,
der
ja.
Kunststoffrasen dann tatsächlich
Ja.
wirklich Sinn an vielen
Aber
Stellen. Muss man die Hitze in
eben.
Kauf nehmen.
Leider ja, aber Naturrasen ist dann doch zu viel immer noch schöner. Ja, so habe ich dann doch in der, ich weiß gar nicht, 20. Folge sind doch mein Thema Fußball mal untergebracht. Das hatte ich auch noch nicht bisher. Habe ich das auch mal geschafft? Sehr schön. Herr Professor Thiemack, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich glaube, das war nochmal ein sehr interessanter Einblick einfach eben da rein, wo es. Warum diese Flächen so wichtig sind innerstädtisch, warum es für uns so wichtig wird, wo es vielleicht aber auch politisch dann eben noch hakt und wo man da vielleicht auch ansetzen kann, ob dann eben politisch oder eben auch manchmal bei uns vor der eigenen Haustüre. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles
Ja,
Gute.
hat Spaß gemacht. Also vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Dankeschön.